Okay. Wenn jetzt jemand zu Ihnen, zu euch käme, ein Betrieb oder von mir aus in die Kirchgemeinde und sagt, passt auf, ich mache jetzt alles neu. Was wäre so eure Reaktion? Den wollen wir nicht. Schlucken? Mhm. Mit was fängst du denn an? Okay, es geht nicht alles auf einmal. Stellt in Frage, ja, ist irgendwas falsch oder alles falsch, wenn du alles neu machen musst? Kritik? Also, ja, Widerspruch. Wir wollen manches behalten. Bitte nicht alles neu machen.
Also wir können diskutieren, aber wir wägen dann ab. Wollen wir es nicht?
Okay, diskutieren, abwägen.
Riech erstmal rein.
Und beim Alten bleiben.
Ja, ist gar nicht so einfach, ne? Also es löst nicht gleich Hoffnung aus, eher Skepsis. Macht er jetzt das besser oder macht er das, was gut war, kaputt? Kann der überhaupt alles neu machen? Wenn einer im Betrieb das hört, hieß das vielleicht, ne, ob ich meinen Arbeitsplatz behalte? Fegt er hier alles aus? Wenn einer sagt, ich mache alles neu, klingt das schon anmaßend, ist es auch. Man könnte es auch als Bedrohung auffassen, das kam so ein bisschen. Ob es Hoffnung auslöst, ist die Frage. Ja. Klar ist, dass wir in einer Welt leben, wo es Erneuerung braucht. Das hängt schon, Physiker würden sagen, mit dem Entropiegesetz zusammen. Es geht alles einen Bach runter, es wird alles alt, der Grad der Ordnung nimmt immer mehr ab, jeder Lack blättert mal ab, jedes Haus fällt mal zusammen, der Körper übrigens auch. Und wenn man da nicht eingreift und erneuert immer wieder, dann geht das nicht. Also wir brauchen ständig Erneuerung. Und außerdem wollen wir auch, dass manches noch besser wird. Ja, also wir danken vielen Fortschritten vieles. Es ist vieles angenehmer. Wir haben Möglichkeiten, die wir vor 30 Jahren nicht hatten, alle miteinander. Und von daher merken wir, dass Erneuerung auch was Gutes ist, auch was Notwendiges, dass da vieles verbessert wird. Und trotzdem stoßen wir auch an Grenzen, auch das Neue wird wieder alt. Und je öfter was neu wird, desto schneller wird es auch wieder alt. Und auch das Neue kann nicht alles. Also so mancher von uns wäre ohne Neues in der Medizin, ohne Fortschritte nicht mehr am Leben, ich auch nicht. Und trotzdem kann die Medizin nicht alles. Also irgendwann sterben wir und die Medizin wird das nicht verhindern. Also so neu wird es nie werden. Und manches ist auch einfach Verarschung. Ich mache alles neu. Also man redet heute von erneuerbaren Energien. Wer schon mal was vom Energieerhaltungssatz gehört hat, weiß, dass das gar nicht funktionieren kann. Ich kann die nicht erneuern. Oder ein interessantes Wort ist das Wort Neustart, etwa beim Computer. Was macht man denn da? Man versetzt es in den alten Zustand zurück, weil da weniger Fehler waren, um dann wieder anzufangen. Also gerade weil das neue Probleme gemacht hat. Also Neustart ist eigentlich zurück auf alt. Ja, auch dieses Wort ist, wir veralbern uns da ein bisschen selber. Und manche sind auch Mogelpackungen, neue Milka-Packung ist weniger drin als in der alten, dafür ist teurer. Ja, ich will jetzt nicht über Verwaltung und so reden, was da neu wird. Politik gibt es immer wieder Versprechen, wir machen alles neu. Angela Merkel hat das verkündigt, auch gemacht, aber ob es gut war, weiß ich jetzt nicht so genau. Christian Lindner ist mal 2017 mit der Losung alles neu gestartet tatsächlich. Inzwischen redet keiner mehr über ihn. Scholz ebenso, Friedrich Merz, gab es dann den Spruch, alles neu macht der Merz. Das Neue ist ja jetzt, dass man Schulden Sondervermögen nennt. Das ist was Neues. Ja? Aber ja. Und wenn wir jetzt mal noch mehr in die Geschichte schauen oder auch in ja, die politische Geschichte, was ist aus den Versprechen geworden, alles neu zu machen? Man könnte bei Adolf dem Wahnsinnigen anfangen, bei Hitler, der wollte ein neues Reich machen, neue Volksgemeinschaft, neue Ordnung und so weiter. Was rausgekommen ist, wissen wir alle. Große Katastrophe. Mao Zedong war einer, der wollte alles neu machen, China völlig neu gestalten, die alte Welt zerstören, eine neue aufbauen, war sein Slogan. Das Land industrialisieren, das hat er gemacht. Aber das hat erstmal 40 Millionen Hungertote gekostet. Und dann die Kulturrevolution, nochmal 3 Millionen Tote. Alles neu. Also, schwierig. Auch die Revolution von Lenin, neues Land, Neuanfang, totaler Neuanfang. Ergebnis, mindestens 10 Millionen Tote durch Terror, Verfolgung, Bürgerkrieg und Hungersnöte, die durch die Politik verursacht wurden. Also es ist sehr begrenzt, wenn wir sagen, wir machen alles neu oder so gut es oft ist. Es kann auch gefährlich sein, so eine Parole, ich mache alles neu. Und ich denke auch, es wird diese Parole nochmal geben. Ehe wir zur Bibel kommen und wo das steht, dass alles neu wird, Offenbarung 21, wenn man da vorneweg nochmal reinschaut, die Kapitel vorher, dann gibt es da schon mal einen Versuch, alles neu zu machen, die Welt neu zu machen. Was man da findet in Kapitel 13, kann man eigentlich nur deuten, dass eine Weltregierung entsteht, mit einer einheitlichen Religion, mit einer einheitlichen Wirtschaftssystem, mit einheitlichem Militär und so weiter. Und endlich Frieden und so. Und da werden viele drauf hoffen, weil die Probleme global so riesig sind, man kann das nicht mehr als einzelnes Land lösen. Es geht nicht mehr. Es betrifft alles alle. Also man braucht eigentlich globale Lösungen. Und das wird auch zunehmend gefordert. Und so wie ich die Bibel verstehe, zeigt sie, wir werden nochmal zu einer Weltherrschaft kommen, wo wir dann nicht nur im besten Deutschland aller Zeiten leben, sondern in der besten Welt aller Zeiten mit endlich Frieden und Sicherheit, würde man sagen. Die großen Parolen Frieden und Sicherheit. Wenn man da mitmachen will, muss man ein gewisses Kennzeichen annehmen. Wie das genau aussieht, weiß man nicht, aber es gibt ein System, wo man dann Zugang hat zu allem, mit dieser Ein-Mahlzeichen-Regelung. Und wenn man das nicht hat, das 1M, ist man draußen. Und es kann nicht mehr einkaufen und nichts. Wir hatten schon mal eine kleine Probe für sowas. Da kann man ein bisschen studieren, wie das funktioniert. Ich hatte bisher so ein bisschen gesprochen, alles neu so in menschlicher Perspektive, das ist Anmaßung. Ja, wir erneuern Dinge, jeder von uns macht das zu Hause, macht neu sauber, räumt neu auf, schafft Neues an, alles gut. Es hat aber Grenzen, auch in der Politik, die können sich Mühe geben, wie sie wollen, sie kommen an Grenzen, auch wenn sie das Beste wollten, die Realität holt sie irgendwann ein, sie können es nicht so erneuern, wie sie wollen, das ist das eine. Die Bibel sagt, es wird nochmal einen dämonischen Versuch geben oder ein Versprechen, wirklich die Welt, neue Weltordnung und alles ganz neu zu machen. Das war sehr spannend. So eine Art teuflischer Reset am Ende der Zeiten. An anderen Stellen redet die Bibel vom Antichristen. Ich selber denke, dass das Dritte Reich schon sowas wie eine Generalprobe dafür war. Also da kann man schon vieles ablesen, wie das läuft, dass Hitler am Anfang auch wirklich vieles neu gemacht hat. Ja, die Arbeitslosigkeit ging weg, er hat die Infrastruktur aufgebaut, hat das Selbstbewusstsein neu aufbauen können, unseres Volkes und so weiter. Er sprach vom tausendjährigen Reich, übrigens ein biblischer Begriff durchaus. Also er hatte diesen Anspruch tatsächlich, da etwas Göttliches zu schaffen, sah sich eventuell als Bote Gottes auch noch. Und viele fielen drauf rein. Auch viele Fromme fielen drauf rein, muss man ganz selbstkritisch sagen. Es gab eine raffinierte Propaganda, die nur wenige durchschaut haben. Die Wissenschaft wurde in den Dienst der Ideologie gestellt. Das hat man der DDR auch. Ich glaube, wir haben es jetzt wieder, nach allem, was ich beurteilen kann. Wurde zu Hure der Politik. Es wurde zunehmend mit Angst gearbeitet, gerade als das System wackeliger wurde. Es wurde mit Überwachung gearbeitet. Es wurde mit Denunziantentum gearbeitet, Meldestellen und sowas. Ja. Und interessant war mir, dass man auch im Nationalsozialismus schon einen Kampf gegen Hass und Hetze geführt hat. Stand in der Zeitung, wir kämpfen gegen Hass und Hetze und wir führen den Kampf gegen Rechts. Der Feind steht rechts. Das sind Parolen aus der Nazizeit. Ich finde das hochinteressant und für bedenkenswert. Ich wollte in dem ersten Teil sagen, bei allem, was Menschen neu machen können und wofür wir dankbar sind, es hat Grenzen. Selbst die Wissenschaft und die neuen Erfindungen haben Grenzen, wenn wir mal drüber nachdenken. Jemand sagte mal, die Wissenschaft erfindet absichtlich Dinge, die uns das Leben angenehmer machen und unabsichtlich Dinge, die neue Probleme machen. Es kommen immer noch Nebenwirkungen rein, wo wir dann wieder was zu tun haben, was schlechter wird. Also schon da hat es Grenzen. Und all die Versprechen, alles neu zu machen, es wird nicht funktionieren. Es kann nur in einer Enttäuschung oder in einem Reinfall enden. Und dann haben wir trotzdem diese Jahreslosung aus der Offenbarung, Kapitel 21. Der ganze Vers lautet, und der auf dem Thron saß, gemeint ist Gott, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und weil das schwer zu glauben ist, kommt noch ein Satz hinterher, und der spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und die Jahreslosung ist wieder nur ein Teil daraus. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Wir haben geschaut, was ist, wenn Menschen das sagen. Ich behaupte, diesen Satz kann überhaupt nur Gott sagen. Siehe, pass auf, ich mache alles neu, das kann nur Gott sagen. Und es ist meiner Meinung nach der gewaltigste Satz der gesamten Bibel überhaupt. Der gewaltigste Satz der Bibel überhaupt. Der zweitgewaltigste steht ganz am Anfang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ohne diesen ersten Satz gäbe es keine weiteren Sätze und gäbe es uns nicht und gäbe es gar nichts. Ja, damit fängt alles an. In diesem Satz steckt ganz viel drin. Lohnt es sich fast eine Stunde selber auch über diesen einen Satz zu reden. Gewaltiger konnte die Bibel gar nicht beginnen, als mit diesem Satz im Uranfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das beschreibt die Schöpfung aus dem Nichts. Vorher war nichts. Es gäbe ohne diesen ersten Satz nichts. Aber der allergewaltigste Satz übertrifft das nun noch am Ende der Bibel, wenn Gott sagt, ich mache alles neu. Die neue Schöpfung übertrifft nämlich die bisherige. Also noch gewaltiger. Nur Gott kann das sagen. Was sagt er eigentlich? Schauen wir uns die Worte mal ein bisschen näher an. Siehe, das ist mein Sehen, Erblicken, Wahrnehmen, Erkennen, Verstehen, Wissen. Lateinisch wurde Video draus. Im Deutschen hat es was, halt auch Deutsch war es Wissen, da kommt unser Wissen her. Wir haben diese Aufforderung in der Bibel sehr häufig. Siehe. Ja, siehe, ich verkündige euch große Freude oder was auch immer. Etwa 1200 Mal. Heißt so viel wie Achtung. Pass auf. Schau genau hin. Durchdenke das jetzt gründlich. Jetzt kommt was Neues. Stell dich drauf ein. Schau doch. Denk nur. Da nimm, da hast du, was du wünschst. Das nächste Wort im Urtext ist neu. Siehe, neu mache ich alles. Das ist die Reihenfolge im Urtext. Neu. Da gibt es ein Problem. Wir haben im Deutschen nur ein Wort für neu. Neu eben. Ja? Das ist verwandt mit dem griechischen Neos. Und Neos heißt jung, frisch, unerfahren. Ich könnte sagen, ich bin neu hier. Also ich kenne das hier nicht so, ne? Obwohl ich alt bin, bin ich neu hier. So. In der Jahreslosung steht ein anderes Wort. Da steht keiner oder keinos. Und das meint, ungebraucht, vorher gar nicht vorhanden. Das gab's vorher noch gar nicht. Und da hat es einen Geschmack des Unerhörten, des Wunderbaren. Das ist ungewöhnlich, außerordentlich, überraschend. Und wenn das Neue kommt, dann hat das Alte abgegessen. Das hat sich erledigt. Das wird abgelöst. Also eine ganz neue Qualität. Was völlig Neues, zeitlich neu, qualitativ neu und so weiter. Deswegen ärgert mich dieses Jahreslosenbild hier. Das ist schön, alles neu macht der Mai. Es sprüht, jedes Mai sprießt das wieder die Natur und sehen wir das neu, aber das hat es in den vergangenen 100 Jahren auch schon gemacht. Das ist neu als Wiederholung. Wir freuen uns dran. Ich will das nicht gering achten. Aber es ist nichts Neues in dem Sinne noch nie da gewesen. Es ist nicht eine neue Qualität, sondern es ist Wiederholung des bisherigen eben Neuauflage. Und wir freuen uns drüber. Ich will das nicht gering achten. Aber dieses Bild hat mit dem Neuen der Jahreslosung nichts, aber auch gar nichts zu tun. Wer sowas entwirft, hat es gar nicht gelesen. Und hat auch den Zusammenhang, in dem das steht, nicht gelesen, steht nämlich vorneweg, der alte Himmel, die alte Erde, erste Erde sind vergangen, waren nicht mehr. Das steht vorher auch schon mal. Ja? Also ich bin immer dafür, mal ein bisschen hinzugucken, was steht da eigentlich, deswegen sind wir ja auch heute hier. Also dieses Neues, ein Neu einer Qualität, die es bisher noch nicht gab. Dann kommt, ich mache das neu, da steht das normale Wort für machen, da muss man sich nicht groß aufhalten, ich hätte dort eher ein Schaffen erwartet, steht dort aber tatsächlich nicht. Habe aber entdeckt, dass der erste Satz der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments steht auch das Poio, auch das Ich mache. Also es ist im Sinne von Schaffen, ja, können wir gleichsetzen. Und das letzte Wort ist dann alles, siehe neu mache ich alles, Panta im Griechischen. Wir kennen die Vorsilbe Pan im Deutschen, ja. Pandemisch heißt das ganze Volk betreffend und so. Pantheismus heißt Gott ist überall oder alles ist Gott. Ja, gibt noch mehr Worte sicher damit. Kann auch mit all übersetzt werden. Also das Gesamte, das Weltall, alles, was es überhaupt gibt. Siehe, neu mache ich alles. Schau genau hin. Pass auf. Neu, in außerordentlich neuer Qualität, wie es das bisher noch nicht gab, schaffe ich, wie ich es nur kann als Gott, das All, das Gesamte, alles, was es gibt. Nur Gott kann das sagen. Ein zweiter Punkt, Gott muss das sagen. Das wird jetzt ein bisschen ernst. Es kam ja vorhin die Frage, wenn du alles neu machen willst, aber wo alles bisher falsch? Ja, wir haben uns sofort in Frage gestellt, gesehen. Genau das ist das Problem. Gott sagt, am Ende ist diese Welt nicht zu reparieren. Das ist wie im Auto, das kann man jahrelang reparieren. Irgendwann sagt die Werkstatt, muss Neues, das hat keinen Sinn mehr. Hier ist nichts mehr zu reparieren. Ja? Und diese Diagnose betrifft aus Gottes Sicht die gesamte Welt und ich sage dazu auch uns persönlich. Gott kann das nicht nur sagen, er muss das sagen, ich mache alles neu. Der Schaden ist so tief, den der Abfall von Gott angerichtet hat. Da ist so der Wurm drin. Es gibt Holzbalken, die sind so verwurmt, die kannst du nicht mehr, da hilft kein Lack mehr oder ein bisschen Kitt rein, die musst du auswechseln. Und Gottes Wort sagt, die Welt, wie sie ist, da ist so der Wurm drin und auch in unserem Leben, ich komme noch drauf, da hilft tatsächlich nur ein totaler Neustart, dass etwas ganz neu wird. Und das ist heftig. Das ist heftig, wenn man sich anschaut, das betrifft auch mein Leben am Ende. Diese Welt ist nicht zu reparieren. Gott musste radikal eingreifen. Und der erste Eingriff kam, als Gott seinen Sohn schickte und der, obwohl er vollkommen und sinnlos war, am Kreuz elend sterben musste und wieder auferstehen. Also eine radikalere Maßnahme von Gottes Seite her gibt es nicht. Und so war Christus der erste neue Mensch, der so gelebt hat und auch das vorgelebt hat, wie Gott sich Menschsein gedacht hat. Ich habe vorhin gesucht, ob das Lied Christus ist der erste neue Mensch in den Mappen steht, steht nicht drin. Aber das hat was damit zu tun. Und Christus hat gezeigt, es bringt es noch nicht, fromm zu sein. Der hat einen Haufen Fromme in seiner Umgebung. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann hat er mit den Frommen die meisten Probleme, nicht mit den Sündern. Also das einfach, ich steigere meine Frömmigkeit und dann wird, nee. Dem Frömmsten seiner Zeit sagte Jesus, du musst neu geboren werden, von oben geboren werden. Du brauchst etwas völlig Neues in dir. Radikal. Es ist nicht zu reparieren. Die zweite ernste Tatsache ist, siehe, ich mache alles neu. Das legen manche so aus, dass sie sagen, ja, es wird am Ende alles gut. Das stimmt fast, aber nicht ganz. Wenn wir die Offenbarung lesen, entdecken wir, dass bei diesem Neumachen nicht alle dabei sein werden. Da entdecken wir, dass es vorneweg ein Gericht gab und dass die, die sich geweigert haben, sich vorher von Gott neu machen zu lassen, dann mit dem Alten entsorgt werden. Ich sage es mal ein bisschen salopp, dass die in Gottes neue Welt nicht dabei sind. Auch das ist eine Nachricht, die leider heute oft unterschlagen wird. Ich mache alles neu, heißt nicht, dass dort alle dabei sind. Nach meiner Bibel nicht. Offenbarung sagt schon, wer was wegnimmt von dem, was in der Offenbarung steht, dem nimmt Gott den Anteil am Baum des Lebens weg. Es gibt einen doppelten Ausgang der Heilsgeschichte Gottes, dass die Welt vollkommen erlöst wird und da viele, viele dabei sein werden, aber dass die, die sich geweigert haben, der Einladung Gottes zu folgen, eben nicht dabei sein können. Aber Gott lädt bis zum Schluss und immer wieder dazu ein, komm, lass dich erneuern. Lass dich neu machen. Ich würde jetzt gern was dazu sagen, in welcher Reihenfolge Gott alles neu macht. Das ist nämlich nicht alles auf einmal. Ich sagte schon, der entscheidende Neustart war das Kommen von Jesus Christus. Es beginnt mit Jesus, dass er am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden. Und dieses Neue hängt prinzipiell an Jesus. Gott tut alles, was er tut, durch Jesus im Heiligen Geist. So könnte man die Bibel zusammenfassen. Auch Gottes Geist brauchen wir, komme ich noch drauf. Aber er tut es durch Jesus und das Neuwerden fängt damit an, dass das Alte erstmal weg muss. Das wäre der Punkt Vergebung. Also ehe mein Leben neu wird, müsste das Alte erstmal raus. Und ich hatte es schon angedeutet, das Neuwerden beginnt mit Jesus und zwar beginnt es mit seinem ersten Kommen und wird vollendet mit seinem zweiten Kommen. Wir sind noch nach seinem ersten Kommen und das möchte er uns jetzt erreichen, dass unser Leben durch Jesus Christus neu wird. Und da ist ein erster Punkt, dass wir unsere Sünde bei Gott loswerden dürfen. Und zwar zu 100%. Das Blut von Jesus reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Wenn Gott vergibt, ist es weg. Er sieht es nicht mehr, wir müssen es auch nicht mehr sehen, er vergisst es, wir dürfen es auch vergessen. 100%. Es gibt ein paar Dinge, die abgelegt werden müssen. Wir lesen, ich mache alles neu, Offenbarung 21,5. Und dann, wenn ich später steht, wer überwindet, wer Verhaltensweisen, die nicht in Gottes Herrschaft passen, nicht zusammenpassen, wer die besiegen kann, der wird dies ererben. Ich werde sein Gott sein, er wird mein Sohn sein. Dann kommt eine Aufzählung. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hure und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, alle, die die Lüge leben, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Die sind nicht dabei. Also es steht überall in der Bibel, das Alte muss erstmal raus, dass wir, wo wir merken, das sind Dinge, die Gott widersprechen, dass wir die loswerden bei ihm. Manche bleiben dabei stehen. Das ist aber nur die halbe Sache. Das Alte muss raus, es muss ein Neues rein. Und da spricht die Bibel zum Beispiel von wiedergeboren werden. Wiedergeboren werden aus Wasser und Geist, sagt er dem Nikodemus. Ja, das, und da steht eigentlich von oben geboren werden. Das heißt, es kommt etwas von oben, von Gott in mein Leben hinein. Da wird etwas neu. Oder es gibt Johannes 1, Vers 12, wie viele Jesus aufnahmen, das waren auch damals nicht alle, aber wie viele das gemacht haben, Jesus aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, Gottes Kinder zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn ich Jesus aufnehme und wenn Jesus durch den Heiligen Geist in mein Herz kommt, dann ist etwas von Gott in meinem Leben drin. Und das macht mich zum Kind Gottes, sagt die Bibel. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Die Bibel unterscheidet das. Wir oft nicht mehr, aber die Bibel unterscheidet es. Ein Kind ist jemand, ein Wesen, in dem etwas von seinen Eltern drin lebt, was es geerbt hat, ja? Das ist das leibliche Kind. Und wenn wir das erleben, dass Jesus in unser Leben kommt oder Gottes Geist in unser Leben kommt, dann ist etwas von Gott, sein Same sozusagen, in uns drin. Dann haben wir seine Erbanlagen mit und dann sind wir Gottes Kinder und da ist in uns etwas neu geworden. Und ganz extrem drückt das die Bibelstelle 2. Korinther 5, 17 aus. Auf die will ich mich jetzt mal konzentrieren und beschränken. Da steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, auf Deutsch neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wer eine alte Bibel hat, der findet dort, und da steht, siehe, es ist alles neu geworden. Und es steht auch in manchen Bibeln heute, und in manchen steht nur, es ist Neues geworden. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir leider nicht mal den Originalbrief von Paulus haben, sondern nur alte Abschriften, etwa 5.000 bis 6.000. Und über 90% dieser Abschriften steht das drin, es ist alles neu geworden. Und in knapp 10% oder in den westlichen Handschriften fehlt es. Und unsere westliche Theologie sagt, das, wo es fehlt, ist das Ursprünglichere, weil es das Kürzere ist. Die Ostkirchen sehen es ganz anders. Manche sehen es auch heute bei uns anders. Kann man sich drüber streiten, muss man nicht. Es ist beides herausfordernd. Das mit dem Alles ist noch herausfordernd, weil es eine ganz starke Parallele zur Offenbarung ist. Gott sprach, siehe, ich mache alles neu. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, siehe, es ist Altes vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Extrem, finde ich. Alles neu geworden. Wie soll man sich das vorstellen? Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wenn man genauer hinschaut, dann ist damit nicht unbedingt unser Verhalten beschrieben. Da ist ja leider auch nicht alles neu, ja, wenn man ein bisschen selbstkritisch noch sein kann. Was aber völlig neu ist, ist die Stellung, die wir in Jesus haben und die wir vor Gott haben. Ganz wörtlich müsste man übersetzen, ist jemand in Christus, ist er neue Schöpfung? Prädikatsnomen, sagen die Deutschgelehrten. Es ist wesenhaft neue Schöpfung oder im Sinne von Teil der neuen Schöpfung. Er gehört schon dazu, er ist Teil der neuen Schöpfung. Christus ist der erste neue Mensch, sagte ich schon. Jetzt steht da, wenn wir in Christus sind, das ist eine Wenn-Bedingung, das ist nicht bei jedem, wenn wir in Christus sind, dann sind wir eine neue Schöpfung. Wenn ich dieses Stück Papier bin und das hier ist Christus und ich bin in Christus drin, dann bin ich Teil dieser Bibel. Und wenn Gott mich sehen will, dann sieht er zunächst mal diese Bibel. Wenn er mich sieht, sieht er Christus. Und was mit der Bibel passiert, passiert auch mit dem Zettel drin, egal wo ich das jetzt hinlege. Ja, es passiert immer mit. Und die Bibel sagt, wenn wir in Christus sind, dann passiert das, was mit Christus passiert, auch mit uns. Dann sind wir so, wir können so beten, wie Jesus sagt, die Bibel. Ja? Im Namen von Jesus beten heißt, beten wie Jesus, müsste man noch ein bisschen lernen vielleicht. Und dann erhört Gott uns so, wie er Jesus erhört. Es passiert mit uns, was mit Jesus passiert, in Christus. Da haben wir diese Stellung, wir sind in ihm. Auch wieder etwas, was man nochmal weiter auch buchstabieren müsste, was das heißt. Es ist ganz vieles neu geworden, wir sind Teil des neuen Menschen. Unser Leben hat eine völlig neue Grundlage. Wir leben nicht mehr an Sterben dann, sondern wir gehen ins ewige Leben. Wir wissen, unser Sterben ist Durchgang. Wir haben ein Ziel, wir haben eine ewige Dimension in unserem Leben drin. Und die kann nicht mehr genommen werden. Da hat tatsächlich etwas Neues begonnen. Der Unterschied ist, dass Das erste Kommen von Jesus, und wo wir eine neue Schöpfung werden, dass er unser Sein in Gott neu wird, unsere Existenzgrundlage, die jetzt in Gott gegründet ist. Und dann, wenn Jesus wiederkommt, dann beginnt auch die Veränderung der äußeren Umstände. Komme ich gleich noch drauf. Dann wird wirklich alles neu. Das Wichtige ist, dass dieses Neuwerden jetzt, dass wir jetzt durch Gottes Geist erfahren, schon wie das Angeld ist, die Garantie, die Vorauszahlung auf das Neuwerden dann. Eine Art Vorverwirklichung. Und das ist wichtig. Unsere alten Wertsysteme, unsere Prioritäten, unsere alten Vorlieben, unsere Pläne, die alten gehören der Vergangenheit an. Wir leben auf neuer Grundlage. Es gibt noch Sünde, ja. Aber wenn wir das ernst nehmen, was das Neue Testament sagt zum Thema Sünde, dann könnte man so zusammenfassen, ein Christ sündigt nicht mehr fahrplanmäßig, sondern es ist ein Betriebsunfall. Es passiert noch, aber nicht mehr fahrplanmäßig. Er hat ein neues Verhältnis zur Sünde und wenn sie passiert, wird er sie schauen, dass er sie so schnell wie es geht wieder los wird, dass sie wieder bereinigt wird und er wieder weitermacht. Ja? Manche vergleichen es mit einem Computer, der hat ja eine Hardware, das ist so das Äußere und so, und dann hat er eine Software, da gehört das Betriebssystem dazu. Und jetzt war ja gerade wieder ein Wechsel bei Microsoft und so, man sollte möglichst ein neues Betriebssystem draufspielen. Manchmal ist das auch nötig. Wenn ich das gemacht habe, dann ist das Gehäuse und der Computer noch dasselbe, aber er hat ein neues Betriebssystem, er lässt sich ein bisschen anders bedienen und er kann auch anderes, was er mit dem alten Betriebssystem nicht konnte. Da gibt es neue Möglichkeiten, die vorher nicht da waren. Und für Computerfreaks ist das vielleicht ein Vergleich für uns. Der Körper und was wir so haben, das ist noch dasselbe. Aber wir haben mit Gottes Geist sozusagen ein neues Betriebssystem in uns und haben dort neue Möglichkeiten, wie wir leben können. Durch Gott. Da ist was in uns neu geworden, auch wenn die Hülle noch dieselbe ist. Vielleicht hilft dieser Vergleich. Und dieses Neuwerden findet dann eine radikale Fortsetzung, wenn tatsächlich alles neu wird. Und das passiert, wenn Jesus wiederkommt. Und was da viele auch nicht wissen oder beachten ist, dass es nach der Bibel dort, ich deute das jetzt nur an, tatsächlich zwei Etappen gibt. Das erste sehen wir in Offenbarung 20, dass Christus sichtbar auf der Erde wiederkommt, dass der Teufel gebunden wird, gefesselt wird, der wird 1000 Jahre weggeschlossen. Ob das wörtlich zu nehmen ist oder symbolisch, streiten sich die Gelehrten, wir werden es sehen. Und dann wird die Erde so, wie Gott sie sich von Anfang an gedacht hatte, also das Paradies sozusagen. Das Böse ist nicht mehr da, da geht das in Erfüllung, was Jesaja gesagt hat, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und nicht mehr lernen, Krieg zu führen, all diese Sachen, das sind wir ja noch nicht. Ja? Das ist eine Periode, die noch nicht da ist. Das war das, was die Jünger von Anfang an erwartet haben, die Juden. Jesus, du kommst, du schmeißt die Römer raus und du machst das jetzt alles gut mit der Schöpfung. Das hat Jesus nie gemacht. Er hat nur das Problem mit der Sünde erstmal beseitigt, aber dass er die Umstände neu macht, dass das Böse weggeschlossen ist, hat er noch nicht gemacht. Das kommt noch, sagt die Bibel. Und viele Prophetien im Alten Testament beziehen sich genau auf dieses Zwischenreich oder messianische Friedensreich, das wird dort erfüllt. Und dann steht dort, dass Satan nochmal freigelassen werden muss. Und was passiert dann? Er verführt die ganzen Leute, die im Paradies gelebt haben und sie machen dann mal Krieg gegen Gott und sein Reich und gegen Jerusalem. Was den Beweis liefert, auch die beste und idealste Umgebung macht den Menschen eben nicht gut. Die haben 1000 Jahre lang nur Gutes erlebt, keine Benachteiligung, nichts Schlimmes irgendwo, kein Teufel, nichts Böses, keine Sünde. Sobald er freigelassen wird, fallen sie zurück und sind wieder böse und kämpfen gegen Gott. Es ist nicht zu reparieren. Es ist nicht zu reparieren. Und deshalb kommt dann Gottes Gericht und da steht, Erde und Himmel konnten das gar nicht ertragen. Die verschwanden im Nichts, da wurde kein Ort mehr gefunden. Und dann kommt das Gericht und dann kommt neuer Himmel, neue Erde. Und das ganz Verrückte dabei ist, das lesen viele auch nicht, obwohl es hier steht, wie wird das neu? Es kommt der Himmel auf die Erde. Dass wir in den Himmel kommen, ist ein Zwischenzustand. Und dann, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Erste Erde werden vergangen, der erste Himmel. Neue Jerusalem kam von Gott aus dem Himmel herab. Und dann staunen sie alle, die Engel alle. Siehe da, das Zelt Gottes, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden seine Völker sein, sein Volk sein. Jesus hat auf der Erde gewohnt zeitweise. Der Heilige Geist ist auf der Erde. Der Höhepunkt ist, wenn Gott selber auf die Erde kommt und die Erde zum Zentrum von allem wird und Himmel und Erde tatsächlich vereint sind. Der Himmel auf der Erde. Alles neu, kein Tod steht dann hier, ne? Kein Geschrei, keine Schmerzen, nichts mehr, denn das Erste ist vergangen, ja, muss wieder. Radikal neu. In dem Zusammenhang sagt die Bibel auch, ja, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Wir müssen das ablegen, entweder durch, dass wir sterben oder dass wir verwandelt werden in einem Augenblick, wenn Jesus wiederkommt. Neuer Himmel, neue Erde. Dann ist alles so perfekt, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Kein Leid mehr, nichts, worunter wir leiden müssen. Wenn es hier schon schön ist, gab dort erst recht. Wenn man hier schon dort glücklich sein konnte, dann dort erst recht. Wenn es hier schon ein ganz beglückendes Zusammensein mit anderen Menschen geben konnte, dann dort erst recht. Wenn wir hier schon so kreativ sein konnten, dass uns immer wieder was Neues einfällt, dann dort erst recht. Also das Neue wird nie mehr veralten. Es wird immer wieder Neues dazukommen. Und wir werden mit Gott in einer Weise zusammen sein und kommunizieren können, wie wir es uns hier überhaupt nicht vorstellen können. Ganz, ganz bestimmt nicht langweilig. Alles total neu in einer weißen, einer neuen Welt, wie es alles, was wir uns jetzt vorstellen können, wirklich bei weitem übertrifft. Nun ist das noch nicht da. Was jetzt da sein könnte, ist, dass wir selber uns erstmal von Gott erneuern lassen. Ja? Ich denke, dass das einmal gründlich passieren sollte, manche nennen das Bekehrung oder wie auch immer, ist mir jetzt egal, wie man es nennt, aber dass das dann wirklich mal klar ist, ich habe Jesus gebeten, in mein Leben reinzukommen, ich bin in Jesus, was Jesus betrifft, betrifft mich, er ist mein Leben und ich bin in ihm schon eine neue Schöpfung, da hat was Neues angefangen, ich habe schon eine neue Lebensgrundlage. Das sollte ganz, ganz klar sein, weil das die Anzahlung schon ist. Ja? Und wo das noch nicht klar ist, dann sollte man sich einen Christen suchen oder selber beten, dass es klar wird. Das kann und soll heute geschenkt sein. Und daraus ergeben sich dann Konsequenzen. Wollen wir mal zusammentragen, welche Konsequenzen könnten sich daraus ergeben? Ich nenne dann noch ein paar. Ich denke mal, ein Punkt wäre einfach Vorfreude. Also wenn man sich hier schon auf ein neues Auto freuen kann oder ein neues Haus oder einen neuen Mantel, was weiß ich, dann können wir uns doch erst recht auf das freuen, was Gott uns neu schenkt. Ich denke, wer sich nicht drauf freut, der muss eigentlich tot sein. Also wir freuen uns ja hier auch schon über Neues. Ja? Und dann doch erst recht. Und ich denke, wir können das, weil wir so eine Art Vorgeschmack haben. Wenn meine Frau ein schönes Mittagessen kocht oder wenn sie Plätzchen backt oder Kuchen und ich komme zur Wohnungstür rein, dann rieche ich das. Und weil allein die Duftmoleküle, da ist noch nichts zum Essen, die machen mich nicht satt, aber diese Duftmoleküle lösen bei mir Vorfreude auf das Essen aus. Weißt du, ob ihr das kennt? Ja? Und der Duft sagt mir auch gleich, der Kuchen kommt oder das Mittagessen kommt. Es ist im Ofen, es ist im Werden, es kommt. Und durch den Duft freue ich mich. Und wenn ich jetzt schon ein neues Leben von Gott empfangen habe und Gottes Geist so als Anzahlung habe, dann ist das wie dieser Duft. Ich habe mindestens die Duftmoleküle und ich weiß, der Rest kommt. Und deshalb, ich muss, wenn ich in den Flur komme, keine Freude heucheln auf die Plätzchen. Oder die ist echt, weil es ist Realität, ich rieche das. Und ich muss als Christ kein christliches Grinsen aufsetzen, so tun, als muss ich mich freuen, sondern wenn Gottes Geist in meinem Leben ist und wenn ich das neu erfahren habe, dann freue ich mich drauf, so ganz normal. Ich darf mich drauf freuen. Ich habe letzte Woche jemanden beerdigt, der hat 14 Tage vor seinem Tod auf meinen Anruf beantwortet gesprochen, war schwer krebskrank. Ich bin noch auf dieser Welt und freue mich auf die kommende. War sein erster Satz. Und so hat er gelebt. Das war ganz echt. Ich bin noch auf dieser Welt und freue mich auf die kommende. Und das hat er nicht erst gesagt, als er Krebs hatte, das hat er schon 10 Jahre vorneweg gesagt. Ja? Ein zweiter Punkt wäre Hoffnung statt Utopie oder Ideologie. Die Bibel sagt mal, als ihr ohne Christus wart, hattet ihr keine Hoffnung, ihr wart ohne Gott in der Welt. Oder sie sagt, die Hoffnung ist ein Anker, der reicht schon in die Gegenwart Gottes rein, Hebräer 6 steht das, und egal wie das Meer jetzt tobt und mich alles beutelt, was in dieser Welt so abgeht und wie mich das belastet auch, ja, es belastet, aber ich habe schon einen Anker, der mich festhält. Ich weiß, es wird gut. Und dadurch kann ich realistisch hoffen, bei allem, was hier im Bach runtergeht, ich kann realistisch hoffen. Ich muss mich nicht entmutigen lassen mehr von dem. Ich muss auch hier nicht alles erwarten, dass das alles perfekt ist. Nee, es ist nicht perfekt, kann es gar nicht sein, weil nicht alles neu ist. Ich kann mich anfreunden mit dem, was nicht perfekt ist, habe eine echte Hoffnung und ich bin geschützt, auf irgendwelche Ideologien oder Utopien reinzufallen, wie unter Adolf dem Wahnsinnigen oder irgendwelche abstrusen Versprechen, dass alles ideal wird. Wird es nicht. Die Hoffnung heilt mich. Die echte Hoffnung heilt mich von der falschen oder bewahrt mich von der falschen. Ja? Wie jetzt schon erneuern lassen, haben wir schon gesagt. Sich da drin bewähren wäre für mich ein Punkt. Das war das mit dem Einüben. Ja? Ich lebe jetzt schon mehr und mehr, was in Gottes neuer Welt zählt. Ich versuche oder übe einen Lebensstil ein, der zu Gott passt und der zu dem neuen Leben passt, was ich empfangen habe. Ja? Das motiviert mich. Ein biblischer Lebensstil, da wird ja hier sehr angegriffen, ja, manche werden angezeigt, weil sie propagieren inzwischen, der hat Zukunft, der hat Ewigkeit. Deshalb werde ich, auch wenn andere dort mich schief angucken deswegen oder sonst was, ich werde diesen neuen Lebensstil, der vor Gott zählt, schon einüben. Und man wird es an meinem Lebenswandel, der davon bestimmt ist, dass ich Gott mehr achte als alles andere rundherum, das wird ablesbar sein. Ich werde mich da unterscheiden von anderen hoffentlich. Dann gibt mir diese Hoffnung oder diese Verheißung, ich mache alles neu, denke ich auch die Geduld und die Hoffnung, dass ich Nöte aushalten kann. Am Ende wird Gott alle Tränen abwischen, ja. Jetzt gilt das Wort von Paulus, weint mit den Weinenden. Ja. Und es weichen jetzt nicht alle Nöte. Und es ist eine der schwierigsten Erfahrungen, ja, wenn man jemanden leiden sieht, wenn er todkrank ist und man kann nicht helfen. Ja, man tut alles, was man kann und man kann nicht helfen. Das ist eine ganz schwere Erfahrung, auch bei seelischen Problemen manchmal. Ja, man versucht alles, psychischen Problemen, man kriegt es nicht hin. Und viele hauen dann ab und sagen, ach, du glaubst nicht richtig und ich glaub's auch nicht. Und nehmen Abstand. Wenn ich weiß, dass Gott alles neu machen wird, wenn ich weiß, diese Nöte werden ein Ende haben, dann gibt mir das die Kraft, das auch bis zum Ende durchzustehen und auszuhalten. Und dann ist eine Konsequenz für mich, dass ich bei denen, die in Not sind und die das Neue noch nicht erleben, an der Seite bleibe und wenigstens da bleibe und zuhöre, nicht abhaue und das bisschen tun, was ich tun kann. Das ist mir ganz wichtig. Ich hatte manchmal in der Seelsorge den Ehrgeiz, diese Person muss doch Hilfe erfahren, das muss doch anders werden, das ist nicht so schnell anders geworden, wie ich das wollte. Und dann kriegte ich zur Antwort, das meiste, was mir hilft, ist, dass du zuhörst und da bleibst und nicht abhaust, dass du mit mir das trägst. Und das kann ich, weil ich weiß, es gibt noch was Neues. Und trotzdem ist das nicht alles, wo Gottes Reich aufbricht, brechen auch die Zeichen des Neuen schon an. Und deshalb hat Jesus halt Kranke geheilt und hat er Tote auferweckt, erst recht Menschen befreit aus dämonischen Bindungen und solche Dinge. Es war schon zu sehen, so ansatzweise zeichenhaft, wie das ist, wenn Gott alles neu macht. Nicht perfekt, der Lazarus ist auch wieder gestorben, ja? Aber es gab Zeichen. Und ich denke persönlich, dass wir hier Nachholbedarf haben als Gemeinde, dass das zu einer lebendigen Gemeinde eigentlich dazu gehört, dass auch schon Zeichen des Neuen aufbrechen, dass wir die erleben, dass wir so beten, dass das auch geschieht. Das eine war das Aushalten, was ich sagte, ja. Und das andere ist aber auch, dass wir durchaus um Heilung beten dürfen. Und wenn wir beten sollen, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Wir wissen, dass es im Himmel keine Krankheit gibt. Also darf ich beten, dass auch auf der Erde Heilung geschieht. Es wird nicht immer geschehen, weil wir noch nicht in Gottes neuer Welt sind. Aber ich sage es nur so, wenn ich nicht drum bete, werde ich nichts erleben. Und wenn ich drum bete, werde ich einiges erleben. Und es wird mehr werden. Und ich denke, es sollte auch Zeichen von diesem Neuen schon geben unter uns. Ansatzweise ja. Ne? Es bleibt noch Dinge offen, weiß ich. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Kann sich jemand an die letzte Jahreslosung noch erinnern? Prüft alles und das Gute behaltet. Das gilt weiter. Weil noch nicht alles neu ist und weil noch nicht alles gut ist, alles, ja, ich mache alles neu, müssen wir alles prüfen. Auch das Frömmste, auch das Geistlichste müssen wir prüfen und dann nicht das Schlechte behalten, sondern das Gute. Also wo schon was aufleuchtet von dem, was göttlich ist. Ja? Also bitte auch bei der neuen Jahreslosung die alte nicht vergessen. Das Gute ist das, was Zukunft hat. Das ist das, was alles erfüllen und bestimmen wird. Und das behalten wir schon mal. Und freuen uns auf das, dass Gott alles neu macht. Soweit von mir mal eine Zusammenfassung zur Jahreslosung. Ich habe eigentlich 4 Themen draus gemacht. Das heißt, es dauert 4 Stunden. Ich habe das versucht, in eine so ungefähr zu packen. Und man kann das auf der Internetseite noch ausführlicher nachlesen und auch nachhören, wenn man das möchte. Aber das war mal so ein kleiner Rundblick.